NDR Info. Echo des Tages.
Was spielt sich da eigentlich gerade ab in der CDU? Wollen Merkel-Kritiker so etwas wie eine Kanzlerdämmerung inszenieren? Oder läuft da nur aufgeblasenes Sommertheater? Nach Abgeordneten und Altvorderen hat jetzt auch noch Altkanzler Helmut Kohl die Bühne betreten. Er greift vor allem die Außenpolitik der Bundesregierung an und brüskiert damit natürlich Angela Merkel. Wie die Kanzlerin reagiert, hören Sie gleich und dazu auch einen Kommentar. Außerdem in dieser Sendung, die deutschen Bauern fahren schlechte Ernte ein. Die Stiftung Warentest warnt vor Quecksilber in Energiesparlampen. Und der Chef des IT-Giganten Apple, Steve Jobs, verkündet seinen Rücktritt. Willkommen zum Echo des Tages. Ich bin Golo Schmidt. Zunächst in die Politik. Das US-Magazin Forbes hat Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut zur, Zitat, mächtigsten Frau der Welt erklärt. Die Frage ist allerdings, was nutzt ihr das? In Deutschland bläst ihr der Wind jedenfalls mächtig ins Gesicht. Die Riege der Kritiker wächst fast täglich und da ist vielleicht mehr als nur Gelassenheit gefragt. Aus Berlin, Christian Beckmann.
Der Bundespräsident sprach von Schuldenpolitik als Versündigung an der jungen Generation, Altkanzler Kohl von Außenpolitik ohne Kompass, der Chef der Jungen Union von mangelnder Kursbestimmung und der CDU-Innenausschussvorsitzende Bosbach von unvertretbaren Risiken in der Finanzpolitik. Die Arbeitsministerin will Gold für Kredite, die Unionsfraktion sieht das Budgetrecht in Gefahr durch einen Vorstoß des Finanzministers. Das waren die Querschläge aus den eigenen Reihen. Allein gestern. Die Kanzlerin machte zunächst klar, sie brauche keine altklugen Ratschläge bei den anstehenden Herausforderungen.
Das, was ich über meine und unsere jetzige Koalition, die christlich-liberale Koalition, sagen kann, ist, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen, und zwar sehr entschlossen stellen. Und das sind Herausforderungen genug.
Christian Wulff, der Bundespräsident, hackte nicht nur auf der verhängnisvollen Schuldenmentalität rum, er nahm auch die Finanzwelt ins Visier. Keine Stabilität im Bankensektor und dann gehe die Europäische Zentralbank auch noch hin und kaufe für 110 Milliarden Euro kritische Staatsanleihen. Die Kanzlerin reagierte formal.
Die EZB hat alle ihre Entscheidungen über Ankäufe von Anleihen selbstständig gefällt. Da hat die Politik keinen Anteil daran und deshalb ist das in ihrer eigenen Verantwortung.
Kohls achtseitiges Interview in der Fachzeitschrift Internationale Politik mag sich in Gänze ja ganz ausgewogen anhören. Die Schlagzeilen heute Morgen waren dagegen scharfe Geschosse und es wurden Sätze von Merkels einstigem Förderer zitiert wie »Ich frage mich, wo Deutschland eigentlich steht« oder »Deutschland ist keine berechenbare Größe mehr«. Merkel machte klar, Kohl war gestern, sie sei heute.
Das, was ich über meine und unsere jetzige Koalition, die christlich-liberale Koalition, sagen kann, ist, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen, und zwar sehr entschlossen stellen.
Und dann auch noch Reaktionen wie diese von Wolfgang Bosbach, von einem der einflussreichsten Parlamentarier in den Reihen der CDU, auf die Maßnahmen zur Stabilisierung des Rettungsfonds.
Ich zweifle ja nicht daran, dass die jetzigen Pläne geeignet sind, dass wir Zeit gewinnen. Ich habe nur erhebliche Zweifel daran, dass sie das Problem auf Dauer lösen.
Schon mehr Angst als Zweifel hat Ursula von der Leyen. Sie grätscht mit ihrem Vorschlag, Kredite an Krisenstaaten mit Gold- oder Industrieanleihen abzusichern, direkt ins Absurde nach Ansicht vieler Parteifreunde.
Auf der anderen Seite sind wir in einem Währungsraum, in einem gemeinsamen Europa. Davon hat Deutschland unendlich viele Vorteile. Und deshalb ist auch Solidarität ein Teil unseres Handelns.
An der Kritik Kohls sei festzustellen, dass in der Union was los sei, analysiert der Vorsitzende der Jungen Union Missfelder die Lage. Es gäbe in der CDU zurzeit viele Fragezeichen um die Kursbestimmung der Partei, so Missfelder.
Viele Fragezeichen um den Kurs der CDU. Was also tun? Das Dilemma der Kanzlerin kommentiert Gerd Debenbrock.
Angela Merkel hat einen Herbst der Entscheidungen angekündigt. Bis dahin vergeht kaum ein Tag ohne Interventionen, Rüffel oder gut gemeinten Ratschlägen. Für die Kanzlerin kommt es dicke. Der Bundespräsident liest der Politik und der Europäischen Zentralbank die Leviten. Der große Europäer Helmut Kohl feuert eine Breitseite gegen die Politik seiner Nachfolger. Die CDU ist höchst verunsichert und die Mehrheit der Koalition gefährdet. Es hat sich was zusammengebraut. Die Kanzlerin ist herausgefordert, es ist zugleich ihre Chance. Unbestritten, Helmut Kohl oder auch Erwin Teufel, sie haben ihre Verdienste und deshalb finden ihre Klagen auch breite Resonanz. Doch den Beweis, dass sie es derzeit besser machen könnten, müssen die sogenannten Elder Statesmen schuldig bleiben. Das gilt für den Kurs der CDU ebenso wie für die Außen- und Europapolitik. Vor allem für die gegenwärtige Euro- und Finanzkrise gibt es keine Blaupause, keine fertigen Rezepte, keinen Königsweg. So unterscheidet sich also Merkels Lage nicht von der ihrer Kritiker. Keiner weiß, was richtig ist, aber jeder, dass es nicht schiefgehen darf. Doch die Zweifel werden größer, ob die gegenwärtigen Rettungsbemühungen am Ende auch erfolgreich sein werden. So gesehen steht Merkel vielleicht vor ihrer größten Bewährungsprobe. Dem Herbst der Entscheidungen hätte ein Sommer der Überzeugungsarbeit vorausgehen müssen. Nun ist die Zeit knapp geworden. Merkel hat ihrer Partei viel zugemutet, ohne sie mitzunehmen. In beinahe atemberaubender Geschwindigkeit wurden bisherige Gewissheiten über den Haufen geworfen. Aussetzung und damit quasi Abschaffung der Wehrpflicht, die Kehrtwenden in der Energie- und in der Bildungspolitik. So richtig und notwendig diese Korrekturen und Reformen wahrscheinlich für die Zukunft der CDU als moderne Volkspartei und für den Gewinn neuer Wählerschichten sind, die Parteiführung und damit Angela Merkel selbst hat es versäumt, die Partei einzubinden, das Notwendige zu erklären und verständlich zu machen. Nun wird Merkel um politische Führung und klaren Kurs nicht mehr herumkommen. Helmut Kohl fordert zu Recht Kompass und beherztes Zupacken. Viel spricht dafür, dass Angela Merkel diese Herausforderung annimmt. Sie kann kämpfen, sie weiß, was auf dem Spiel steht. Die eigene Mehrheit ist von höchster symbolischer Bedeutung. Müsste Merkel auf die Hilfe der sozialdemokratischen und grünen Opposition zurückgreifen, wäre dies ihre Niederlage. Wer nicht einmal die eigenen Reihen überzeugt, bekommt auch keine Mehrheit in der Bevölkerung mehr hinter sich.
Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, vor ihrer größten Bewährungsprobe. Das war der Kommentar von Gerd Depenbrock. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ins Ausland. Britische Elitesoldaten verstärken die libyschen Rebellen auf der Jagd nach Muammar al-Gaddafi. Das berichten heute Londoner Zeitungen. Aber auch diese Spezialtruppen haben den flüchtigen Despoten bislang nicht ausfindig machen können. Gaddafi bleibt verschwunden. Ist er überhaupt noch in der Hauptstadt oder längst irgendwo in der Wüste? Zum Stand der Dinge Claudia Wegehoff.
Die Meldungen aus Libyen sind voller Widersprüche. Nach einem Bericht des Nachrichtensenders Al Jazeera kursieren in Tripolis Gerüchte, die Aufständischen hätten Muammar al-Gaddafi endlich aufgespürt. Handfester sind die Berichte von internationalen Reportern, die von schweren Feuergefechten in der Innenstadt von Tripolis berichten. Dort hätten die Rebellenkämpfer einen Gebäudekomplex mit Apartments unter Beschuss genommen, in dem sie den untergetauchten Machthaber und einen seiner Söhne vermuteten. Gaddafi-treue Soldaten und Rebellen liefern sich Schießereien vor dem Eingang des Hotels Corinthia, in dem zahlreiche ausländische Journalisten untergebracht sind. Auf der Suche nach dem Staatschef ist jedes von Gaddafi-Kämpfern hartnäckig verteidigte Objekt hochgradig verdächtig. Gaddafi ist nicht in Tripolis, erklärt unterdessen der Rebellenkommandeur Adman Ibrahim Leta. Er sei an einem Ort ungefähr 150 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Weitere Angaben macht dem Leta nicht. Vielleicht ist Gaddafi auch in der Wüste, spekulierte ein Vertreter des Nationalen Übergangsrates bei der Arabischen Liga munter weiter, oder in einer Oase an der Grenze zum Niger oder in seiner Geburtsstadt Sirte. Auch wenn die arabische Staatengemeinschaft heute in Kairo erstmals einen Mann aus den Reihen der Aufständischen zu ihren Sitzungen zugelassen hat, wirklich Neues zum Verbleib des Diktators erfuhr sie nicht. Nach britischen Angaben erhalten die Aufständischen jetzt auch Unterstützung der NATO bei der Fahndung nach Gaddafi. Der englischen Presse zufolge ist außerdem schon seit Wochen die britische Spezialeinheit SAS im Land, die ebenfalls nach Gaddafi suchen soll. Das libysche Katz-und-Maus-Spiel geht weiter und die blutigen Kämpfe demnach auch. Am internationalen Flughafen, von wo aus man ebenfalls eine Flucht des Staatsführers vermutet hatte, haben die Rebellen nach eigenen Angaben immerhin wieder die Oberhand. Wir haben den Flughafen unter Kontrolle, aber die Gaddafi-Soldaten schießen immer noch aus der Ferne, so Rebellensprecher Abdul Salam Sakal. Ein Flugzeug sei von den Soldaten komplett zerstört worden, eines beschädigt. Die Gaddafi-Getreuen zerstörten rücksichtslos öffentliches Eigentum, erklärt Sakal. So manches zerstört sein, wenn die Kämpfe in Libyen endlich vorbei sind. Umso wichtiger war heute die Nachricht, dass Italien die Freigabe von 350 Millionen Euro des eingefrorenen libyschen Vermögens vorbereite. Kein Wunder, dass der Konvoi mit der Hälfte aller Minister des Übergangsrates, der heute in den Westen von Tripolis einfuhr, einem Triumphzug gleichkam. Der Jubel der Menschen entlang der Straßen schien grenzenlos. Endlich sind wir wieder da, so ein Minister des Übergangsrates.
Noch ist also das Regime nicht restlos zerschlagen, aber die Aufständischen bereiten sich längst auf die Zeit nach Gaddafi vor. Rebellenführer Djibril ist deshalb zum Beispiel in Europa unterwegs. In Paris hat er da gestern Pläne für eine neue Verfassung und für freie Wahlen in Libyen verkündet, wofür es dann in Rom heute auch gleich die Belohnung gab. Sie haben es eben gehört, Italien gibt von libyschen Regierungskonten rund 350 Millionen Euro frei. Klingt viel, aber für Italiens Regierungschef Berlusconi ging es bei dem Treffen mit Djibril um viel mehr. Aus Rom Stefan Tröndle.
Eigentlicher Zweck des Treffens: Italien wollte seine Interessen in der ehemaligen Kolonie, insbesondere bei der Ölförderung, festklopfen. Hier scheint Silvio Berlusconi nicht besonders weit gekommen zu sein, denn er gab einige Zugeständnisse bekannt. Ein Vertrag, der wahrscheinlich bereits am Montag in Benghazi vom Eni-Konzern und der neuen Regierung unterzeichnet wird, soll die Möglichkeit eröffnen, der libyschen Bevölkerung, zunächst ohne Bezahlung, große Mengen von Gas und Benzin zur Verfügung zu stellen. Gefördert wird das Öl und Gas in den italienischen Anlagen des Eni-Konzerns. Die Bezahlung soll dann offenbar später in Rohöl erfolgen. Auch eine Methode, um wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen. Denn weiter nicht klar ist, ob eine künftige libysche Regierung den noch mit Gaddafi geschlossenen italo-libyschen Freundschaftsvertrag anerkennen will, der gigantische Öl- und Gaslieferungen beinhaltet. Hierzu sagte Silvio Berlusconi nur: Wir haben beschlossen, ein Komitee einzurichten, das beide Regierungen verbindet, das unbürokratisch zu schnellen Entscheidungen kommen kann. Rebellenführer Djibril gab sich jedenfalls sehr zurückhaltend, wies auf die dringend benötigten finanziellen Mittel hin, ohne die Libyen seiner Aussage nach instabil werde, und sagte: Vielen Dank, Herr Ministerpräsident, und ich möchte auch der italienischen Regierung und dem italienischen Volk für all die Hilfe und Unterstützung danken, die wir bekommen haben und noch bekommen. Aus Italien, dem Freund Libyens. Freundschaft, ein von Berlusconi sicher gern gehörtes Schlüsselwort, zumindest in diesem Zusammenhang.
Steve Jobs hat das IT-Unternehmen Apple aufgebaut, aus einer zwischenzeitlichen Schieflage gerettet und zum Kultkonzern gemacht. Apple ist in der Notebook- und iPod-Generation die Marke. Jetzt aber gibt der Firmengründer seinen Posten als Konzernchef ab. Schwer krank, 56 Jahre alt, zieht er sich in den Aufsichtsrat zurück. Sein Nachfolger steht schon fest, aber die Börse, die ist jetzt nicht gerade in Hochstimmung. Peter Kochanski.
Steve Jobs geht, bleibt aber doch da. Der 56-jährige Apple-Gründer zieht sich zwar aus dem Tagesgeschäft des Konzerns zurück, bleibt aber Chef des Aufsichtsrates und wird daher noch einen gewissen Einfluss auf das Geschehen bei Apple haben. Davon ist Christoph Schmidt von NMF Asset Management überzeugt.
Ob er auch nur in der Öffentlichkeit auftritt, das ist eine große Frage. Das ist im Moment leider noch nicht so klar.
Vor die Medien zu treten, Produktneuheiten zu präsentieren, das wird in Zukunft Aufgabe des Apple-Top-Managers Tim Cook sein. Ihm fehle aber bislang jedenfalls das Charisma, die Ausstrahlungskraft von Steve Jobs. Daher bezweifeln Investoren, dass die Apple-Erfolgsstory nahtlos weitergehen wird und schicken den Kurs der Aktie auf Talfahrt. Zu Unrecht, meint Christoph Schmidt.
Ich gehe davon aus, dass sie weiter diesen Erfolgsweg fortschreiten werden. Dieser Jobs-Virus, wenn ich ihn mal so nennen möchte, die Kreativität, die er dem Unternehmen quasi eingepflanzt hat, sollte eigentlich inzwischen in allen Ebenen vorhanden sein und weiterleben. Und davon gehe ich aus.
Dass diese Annahme berechtigt ist, dass die Kreativität des Apple-Konzerns noch lange Zeit beibehalten und kultiviert werden wird, das hält auch Computerfachmann Ossi Urs für berechtigt. Und längst schwärmte Ossi Urs vom jüngsten Coup der Apple-Leute, vom Cloud-Computing in der Apple-Variante. Dank Apple können sich nun auch Privatnutzer ins Cloud-Computing einklinken.
Der private Nutzer wird in Zukunft dann seine Musik, die er entweder bei iTunes gekauft hat oder Videos, die er dort gekauft hat oder die er sich von anderen Trägern überspielt hat, überall auf den Endgeräten nutzen können, die er dafür benutzen möchte. Also es ist nicht mehr gebunden an einen Computer, sondern ich kann diese Mediendateien dann genauso gut auf meinem iPhone benutzen, auf meinem Fernseher oder auf welchem Gerät auch immer.
Dass die Umgangsformen in der Computerbranche rauer und härter geworden sind, das zeigt sich völlig unabhängig vom Rückzug Steve Jobs im Streit, den Apple mit dem koreanischen Konkurrenten Samsung führt. Dabei geht es um das Design der Tablet-Computer aus beiden Häusern. Für Christoph Schmidt von NMF Asset Management spielt dieser Streit
eine ganz entscheidende Rolle. Es scheint quasi ein Nebenschauplatz zu sein, aber es ist sehr, sehr wichtig. Es ist ein richtiger Patentkrieg ausgebrochen,
den Apple ohne Steve Jobs an der Spitze führen muss.
Tja, unvorstellbar eigentlich, was da am Horn von Afrika geschieht. Mehr als 12 Millionen Menschen, das ist die Einwohnerzahl von Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zusammengenommen. Mehr als 12 Millionen Menschen also hungern im östlichen Afrika. Europa schickt Lebensmittel en gros, auch afrikanische Staaten liefern. Dies allerdings, so klagen Hilfsorganisationen, eher spärlich. Die Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union sind deshalb heute in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba zu einer Geberkonferenz zusammengekommen. Mehr dazu von Antje Diekans.
Ein Afrika, eine Stimme gegen Hunger. Fast schon beschwörend wirkt das Motto des Sondergipfels in Addis Abeba, das in großen Buchstaben hinter dem Rednerpult prangt. Am Horn von Afrika herrscht die schlimmste Dürre seit langem. Zehntausende Menschen sind in Somalia schon einen qualvollen Hungertod gestorben. Auch in Kenia und Äthiopien haben viele nicht genug zu essen. Es wird Zeit für die Afrikanische Union zu reagieren, sagt Kommissionspräsident Jean Ping und spart dabei auch nicht an Selbstkritik.
Man darf zwar nicht vergessen, dass wir noch eine junge Organisation sind und dass es das erste Mal ist, dass wir mit einer solchen Krise konfrontiert werden. Trotzdem war die Reaktion der Afrikanischen Union langsam und unzureichend.
Als westliche Geber schon große Summen an Nothilfe zusagten, blieben die afrikanischen Staatschefs noch immer stumm. Der Gipfel in der äthiopischen Hauptstadt soll das ändern. Es ist das erste von der AU organisierte Gebertreffen dieser Art überhaupt. Der frühere ghanaische Präsident Jerry Rawlings war zuvor in den afrikanischen Staaten auf Battletour und wirbt auch hier wieder für Solidarität.
Lasst uns eine Botschaft an den Rest der Welt senden, dass wir in der Lage sind, uns gegenseitig zu unterstützen, wenn das nötig ist. Wir brauchen große Ressourcen. Mehr als 12 Millionen Menschen leiden Hunger und sind auf Hilfe angewiesen.
Trotzdem sind die Zusagen eher kläglich. Ägypten gibt die größte Summe, 16 Millionen Dollar. Algerien hat 10 Millionen Nothilfe angekündigt. Das ist nicht mehr als ein Anfang, meint der Afrika-Direktor der Hilfsorganisation Oxfam, Iringo Juten. Denn nach Berechnungen der Vereinten Nationen fehle noch mehr als 1 Milliarde Dollar für die Hungernden. Trotzdem sieht Juten auch Fortschritte, was die Hilfsbereitschaft angeht. Allerdings nicht bei den Regierungen, sondern bei den Menschen auf dem Kontinent.
Die Bürger sind ihren Regierungen voraus. Die Initiative Kenianer für Kenia hat beispielsweise etwa 6 Millionen Dollar gesammelt. Das ist mehr, als von Südafrikas Regierung bisher zugesagt wurde. Die Großzügigkeit der Menschen muss die Regierungen beschämen.
Und zum Handeln bringen, hofft der Oxfam-Vertreter. Nicht nur jetzt in der Notsituation, sondern auch danach. Wenn es darum geht, durch langfristige Unterstützung und gezielte Aufbauhilfe die nächste Katastrophe in Dürreregionen zu vermeiden.
Nach Europa. Ab September dürfen da klassische Glühbirnen nur noch mit maximal 40 Watt Leistung in den Handel. Das soll Umwelt und Klima schützen, denn moderne Energiesparlampen verbrauchen deutlich weniger, wie der Name schon sagt, Energie. Für Verbraucher ist die Wahl allerdings nicht immer einfach, denn die sparsamen Lichtquellen unterscheiden sich in Helligkeit, Lichtfarbe und Preis doch ziemlich deutlich. Außerdem halten nicht alle Sparlampen, was sie versprechen. So hat es jedenfalls jetzt die Stiftung Warntest ermittelt. Und nicht nur das. Einzelheiten von Volker Schäfer. Franke.
Ab dem 1. September wird wieder einmal alles anders, zumindest was die Glühbirne betrifft. Nach den 100 und den 75 Watt Birnen verschwindet auch ein Klassiker, die 60 Watt Glühlampe, häufig eingesetzt im Wohnbereich. Moderne Glühlampen verbrauchen im Betrieb deutlich weniger Energie, unterscheiden sich aber sehr stark in der Lichtfarbe und der Schnelligkeit, mit der sie die volle Helligkeit erreichen. Die Stiftung Warentest will ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Beim Vergleich von LED, Halogenglüh und Kompakt-Leuchtstofflampen gingen zwei LED-Lampen als strahlender Sieger hervor. Mit relativ wenig Strom produzieren sie die meiste Helligkeit. Urteil sehr gut, meint Hubertus Primus von der Stiftung Warentest.
Die sind zwar relativ teuer mit 40 bis 45 Euro, aber auch das hat man bei 4 Jahren Laufzeit wieder drin, können aber alles und bieten auch heute ein warmweißes Licht, was angenehm ist und nicht das kaltweiße wie in der Vergangenheit.
In den LED-Lampen stecken meist mehrere Elektronikchips, deren Halbleiterkristalle durch den Strom zum Leuchten angeregt werden. Die beiden Testsieger kommen von Philips und Osram. Wegen des doch sehr hohen Preises empfiehlt sich der Einsatz aber nur dort, wo sie oft und lange eingeschaltet sind und so die Stromkosten senken. Noch einmal Hubertus Primus.
Es gibt gute energiesparende Lampen, die genauso hell wie 60 Watt Glühbirnen leuchten, dabei aber mit einem Fünftel des Stroms auskommen.
Wem die fast 50 Euro bei den LED-Lampen in der Anschaffung zu viel sind, der sollte auf eine Kompakt-Leuchtstofflampe zurückgreifen, also der klassischen Energiesparlampe. Hier zahlt man zwischen 3 und 7 Euro. Die Qualität der Lampen unterscheidet sich aber, etwa bei der Farbwiedergabe oder zum Erreichen der vollen Helligkeit. Immer mehr Hersteller verwenden bei diesen Lampen aus Sicherheitsgründen kein flüssiges Quecksilber mehr, sondern festes Amalgam. Aber man sollte beim Kauf auf Folgendes achten, so Holger Brackemann von der Stiftung Warentest.
Für Kinderzimmer und andere Orte, an denen die Lampe leicht zu Bruch gehen kann, ist ein guter Schutz vor Quecksilberfreisetzung nötig. Im Laden ist man bei Lampen mit einer Kunststoffumhüllung auf der sicheren Seite.
Die Halogenglühlampen sind die Stromhungrigen. Nur mit ausreichend schnitten die drei Testteilnehmer ab, weil sie weder energieeffizient sind noch eine lange Lebensdauer haben. Fazit der Stiftung Warentest: Wer sich die teure LED-Lampe nicht leisten will, greift auf die Kompakt-Leuchtstofflampe zurück und kann wirklich Geld sparen.
Eine dreiköpfige Familie kann umgerechnet etwa 150 Euro im Jahr sparen. Ein Single kann sich über 60 Euro freuen, die er mehr im Geldbeutel hat.
Mal zu viel Sonne, mal zu viel Regen und im Zweifel die Ernte verhagelt. Die deutschen Bauern haben einiges zu beklagen in diesem Jahr und tatsächlich haben sie so wenig in die Scheuer gefahren wie lange nicht. Nicht alles ist aber schlecht. Für Raps und Getreide gibt es teilweise mehr Geld als im Vorjahr. Der Deutsche Bauernverband hat heute vorläufige Bilanz gezogen. Stanislaus Kosakowski berichtet.
Für das Königsprodukt der Ackerbauern, das Getreide, war das Wetter in diesem Jahr äußerst schlecht. Langanhaltende Trockenheit im Frühjahr, zu viel und zu starker Regen im Sommer. Zur Erntezeit waren viele Felder durchweicht oder gar überschwemmt, sodass für die Mähdrescher erstmal kein Durchkommen war.
Wir Bauern haben um jedes Korn gekämpft.
Vor allem im Norden und Osten des Landes, sagt Klaus Klim vom Deutschen Bauernverband. Inzwischen aber sei die Getreideernte nahezu abgeschlossen, berichtet Klim, der zugleich Präsident des Thüringischen Bauernverbandes ist. Die bundesweite Bilanz, die er nun in Berlin zog, fällt ernüchternd aus.
Die deutsche Getreideernte beträgt nach unserer Schätzung rund 39 Millionen Tonnen. Sie liegt damit nahezu 12% unter dem Vorjahr. Unterm Strich ist das ein sehr mageres Ergebnis.
Massive Ausfälle verzeichnen die Bauern auch beim Raps. Im Vergleich zum Vorjahr über 30% minus. Überdurchschnittlich gut taten die Wetterbedingungen dagegen den Zuckerrüben und dem Mais. Hier können sich die Bauern über kräftige Zuwächse freuen. Und selbst die Obsternte kann sich trotz später Frühjahrsfröste sehen lassen.
Die Fröste in der ersten Maiwoche haben die Blüten und damit den Fruchtansatz zwar geschadet, trotzdem erwarten wir nicht nur bei Äpfeln, sondern auch bei Birnen, bei Süßkirschen, Pflaumen, Erdbeeren und den verschiedenen Beerenarten ein leichtes Mengenplus gegenüber dem Vorjahr.
Auch die Gemüsebauern konnten mit den Wetterbedingungen zufrieden sein. Wäre da nicht die fieberhafte Suche nach der Herkunft tödlicher Durchfallerreger dazwischen gekommen?
Das Bakterium mit den vier Buchstaben EHEC war ein Erdbeben für die Branche und nicht nur für die deutschen Erzeuger.
Die Warnung von Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner vor dem Verzehr von Gurken, Tomaten und Blattsalaten hatte den Absatz des Gemüses dramatisch einbrechen lassen. So stark, dass sich die Verkaufszahlen davon in diesem Jahr auch nicht mehr erholen werden, sagt der Generalsekretär des Verbandes Helmut Born.
Also der Abverkauf in den Läden ist immer noch stockend. Die ökonomische Situation in den Gemüsebaubetrieben ist uns miserabel.
EU-Entschädigungsleistungen aus Brüssel sind bekanntlich bereits beschlossen. Aber auch die Ernteausfälle bei Weizen, Gerste, Roggen und Co. werden finanzielle Auswirkungen haben, sagt Bauernfunktionär Klaus Klim und antwortet damit auf die sorgenvolle Frage der Verbraucher.
Ob Grundnahrungsmittel wie Brot und Teigwaren, aber auch Milch, Fleisch und Eier wegen gestiegener Futterkosten teuer werden. Ja, das wird so sein, aber nur im allgemeinen Trend der Inflationsrate.
Um für die zunehmenden Wetterschwankungen besser gerüstet zu sein, verlangt Klim Unterstützung von Wissenschaft und Forschung. Es brauche neue Pflanzenzüchtungen, die mit Hitzewellen und Starkregen besser zurechtkommen. Von der Politik wünschen sich die Bauern, steuerfreie Rücklagen bilden zu dürfen, als Vorsorge für neue Ernteausfälle.
Wir fordern eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage in unseren Bilanzen im Jahresabschluss. Damit sollen Landwirte in guten Jahren steuerneutrale Rücklagen bilden dürfen, die sie in schlechten Zeiten wieder auflösen und dann eben auch versteuern.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium verweist dagegen auf bestehende Hilfen für Liquiditätsengpässe, von zinsverbilligten Darlehen bis zum Erlass der Grundsteuer.
Nochmal ins Ausland. Ein neuer Missbrauchsskandal erschüttert Österreich. Mehr als 40 Jahre lang soll ein Vater in Braunau seine beiden Töchter gefangen gehalten und sich immer wieder an ihnen vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Ein Skandal, der ein halbes Menschenleben lang nicht aufflog. In einer kleinen Gemeinde, 2500 Einwohner im Bezirk Braunau in Oberösterreich. 53 und 45 Jahre alt sind die beiden Schwestern heute. Seit 41 Jahren sollen sie von ihrem Vater missbraucht worden sein, so ein Polizeisprecher. Ob die beiden Schwestern tatsächlich in einem kleinen Zimmer gefangen gehalten wurden, wird derzeit untersucht. Martin Baumberger von der oberösterreichischen Polizei ist sich aber sicher.
Aufgrund der Ermittlungen ist an der Glaubwürdigkeit dieser beiden Frauen nicht zu zweifeln. Die Aussagen sind sehr schlüssig und übereinstimmend.
Die Opfer sollen zumindest einen Großteil ihres Lebens in dem Zimmer verbracht haben. Der Vater habe ihnen jegliche Sozialkontakte verboten. Die Töchter mussten laut Polizei jahrzehntelang auf einer kleinen Eckbank in der Küche schlafen. Ihre Mutter starb vor 3 Jahren. Auch sie soll nach den Aussagen der Töchter vergewaltigt und eingeschüchtert worden sein, so Oberösterreich-Sicherheitsdirektor Herbert Lisse.
Nach dem jetzigen Erkenntnisstand hat sie der eigene Vater offensichtlich wirklich im eigenen häuslichen Bereich eingesperrt. Sie nur wenig in die Öffentlichkeit gelassen, beziehungsweise sie waren zwar in Betreuung, aber offensichtlich dermaßen eingeschüchtert, dass sie über diese Tathandlungen ein Leben lang geschwiegen haben.
Erst Anfang Mai soll der inzwischen 80-jährige Vater erneut versucht haben, eine seiner Töchter zu vergewaltigen. Die 53-Jährige habe sich aber zur Wehr gesetzt. Der Vater blieb nach Angaben der Polizei auf dem Boden liegen und wurde erst 2 Tage später von einer Sozialarbeiterin gefunden.
Die beiden Töchter haben letztendlich aufgrund einer Verletzung, wo der Mann sich nicht mehr selber erheben konnte, doch die Anzeige gemacht. Sie haben es gewagt, offensichtlich über eine Sozialarbeiterin sich an die Öffentlichkeit, an die Polizei, an die Staatsanwaltschaft zu wenden.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ried in Oberösterreich sind die beiden Töchter geistig behindert und stehen unter amtlicher Aufsicht. Erst Wochen nach der Einlieferung des Vaters ins Krankenhaus seien die Vergewaltigungsvorwürfe zur Sprache gekommen. Das Martyrium der beiden Frauen ist jetzt zu Ende gegangen, aber ungeklärt bleibt, warum die Vergewaltigungen nicht früher aufgedeckt wurden, zumal die Töchter unter amtlicher Vormundschaft standen. Der mutmaßliche Täter wurde angezeigt, aber er wurde nicht verhaftet. Er ist auf freiem Fuß und sei derzeit angesichts seines hohen Alters in einem Pflegeheim untergebracht.
Vor der nordamerikanischen Ostküste, da baut sich was zusammen. Hurricane Irene pumpt sich auf und lässt nicht nur die Küstenbewohner das Schlimmste befürchten. Auch die US-Regierung ergreift ungewöhnliche Vorsichtsmaßnahmen. Informationen von Ralf Siener.
Verzichten Sie auf Kerzen, die nutzen nichts, denn der Hurrikan kann Ihnen die Fenster eindrücken. Decken Sie sich stattdessen mit Taschenlampen, Wasser und Konserven ein, rät der US-Nachrichtensender CNN jenen Bürgern von Georgia bis New York, die nicht Hurrikan erprobt sind. Irene wird auf seinem Weg von den Bahamas Richtung US-Ostküste Geschwindigkeiten von bis zu 217 Stundenkilometern erreichen und damit auf einen Hurrikan der zweithöchsten Kategorie 4 hochgestuft werden, so die Berechnungen des Hurrikan-Zentrums in Miami. Voraussichtlich am Samstag wird der Hurrikan die Küsten von North Carolina und Virginia erreichen. An der Küste von North Carolina haben bereits Evakuierungen begonnen. Auf der Urlaubshalbinsel Outer Banks wurden die ersten Touristen in Sicherheit gebracht. In den Abendstunden müssen 27 US-Kriegsschiffe den Hafen von Norfolk in Virginia verlassen. Das Pentagon befürchtet, dass die Schiffe, unter ihnen ein Flugzeugträger, andernfalls von den Hurrikan-Auswirkungen im Hafen schwer beschädigt werden. Tausende von Soldaten der US Navy werden den Sturm also am Wochenende auf See erleben, während ihre Angehörigen auf Land ausharren. Am Sonntag wird der Hurrikan voraussichtlich das östliche Ende von Long Island in New York und die Neuengland-Staaten erreichen.
Ihnen wünsche ich einen ruhigen Abend ohne Sturm, sturmfreie Bude vielleicht, wie auch immer. Das Echo des Tages endet hier. Mein Name ist Golo Schmidt. Machen Sie es gut.